Stell dir vor, dass ein Mensch, den du mega lieb hast, eines Tages mit dir gemeinsam vor Gott steht und sich freut, dass du ihm etwas über Jesus erzählt hast. Ich sehe hier ca. 250 Menschen vor mir und stelle mir vor, jeder einzelne von euch hat vielleicht ein, zwei, drei Leute, die ihm auf dem Herzen liegen, im Idealfall. Und sagt, boah, ich wünsche mir, dass ich ein Zeugnis sein kann für ihn oder sie. Und ich habe mal dann gedacht, okay, wenn das so wäre, hätten wir hier ganz schön wenig Platz drin. Ja? Stell dir mal vor, du hast den einen oder anderen, für den du jetzt anfängst zu beten und möchtest ihn auch mit in die Gemeinde hineinbringen. Wo soll der denn noch hier Platz finden? Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde gesagt haben, wir müssen hier Platz schaffen. Und wir wollen am Mittwoch mit euch, ich muss jetzt hier euch die Folie zeigen, zack, haben wir eine Vision und Team Night, wo wir euch in das Thema mit hineinnehmen wollen. Wir wollen nämlich Platz schaffen. Wir wollen einen zweiten Gottesdienst in dieser Gemeinde starten, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht für uns selbst da sind als Gemeinde. Die Kirche ist die einzige Organisation, die für die anderen da ist. Und deswegen wollen wir Platz schaffen, wollen wir neue Möglichkeiten schaffen, an einem anderen Zeitpunkt, an einem späteren Zeitpunkt nachmittags, wollen wir dann schauen, dass wir hier Raum haben, dass neue Leute dazukommen können. Und da lade ich euch ein, dass ihr am Mittwoch dabei seid. Da werden sich alle Teams vorstellen, da kannst du schauen. Wenn du jetzt sagst, boah, in dieser Gemeinde gibt es schon so viele Teams und die brauchen mich sicher gar nicht, falsch. Es wird einen Platz geben, wo du sagst, hey, da kann ich mich einbringen. Mit dem, was Gott mir gegeben hat, hier kann ich neue Leute kennenlernen, kann ich mich in einem Team einbringen. Also, halte den Mittwochabend bitte frei und hilf uns dabei, unsere schönen Probleme zu lösen. Otto hat das ja gesagt, ne, die schönen Probleme. Und das sind schöne Probleme, die wir als Gemeinde haben, finde ich. Es gibt Gemeinden, die müssen sich die Frage stellen, ob sie ihren Laden dicht machen. Wir sind bei den Lifehacks, den Lebenskniffen, dieses 2500 Jahre alte Buch, was gespickt ist mit ganz vielen tollen Aussagen darüber, wie das Leben gelingen kann. Das ist immer noch aktuell, weil das Wort Gottes immer aktuell ist. Da sind sicherlich einige Aussagen erklärungsbedürftig. Ich habe in der ersten Predigt darauf hingewiesen, dass wir die Erziehungsmaßnahmen, die in den Sprüchen teilweise erklärt werden, dass die in Deutschland zum Beispiel für die schwarze Pädagogik hergehalten mussten, wo es darum ging, Kinder dann auch zu züchtigen, so nannte man das dann. Das steht da auch. Aber ich glaube, dass damit gemeint ist, nicht Kinder zu schlagen und so weiter, sondern dass damit gemeint ist, Kinder auf einen guten Weg zu begleiten. Und ich habe sehr klar gesagt, dass meiner Meinung nach diese Bibelverse nicht dazu herhalten dürfen, um Kinder zu schlagen. Und es stehen weitere viele, viele tolle Sprüche in den Sprüchen Salomos, unterschiedlichste Gedanken, die da zusammengestellt werden. Und manchmal stellt man sich auch die Frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt vor einigen Wochen über die Beziehung gemerkt, boah, da steckt so viel drin. Beziehung muss ich jetzt heute also einen zweiten Schritt wagen und das Thema ergänzen und erweitern. Wir haben damals über die starken Beziehungen nachgedacht, das ist die Predigtreihe. Und ich möchte heute weiter mit euch nachdenken, in starken Beziehungen leben. Und heute soll es um die Familienbanden gehen, in denen wir so leben. Unsere Familie, der große, weite Rahmen. Ich persönlich bin meinen Eltern mega, mega dankbar, dass sie mir feste Wurzeln gegeben haben, dass sie mich ins Leben begleitet haben. Und dann habe ich vor etwas mehr als 17 Jahren eine ganz, ganz tolle junge Frau kennengelernt, eine Beziehung zu ihr gestartet. Und 3 Jahre später haben wir dann geheiratet. Und 2010 und 2016 haben wir Kinder bekommen. Auch das eine große Herausforderung und viele tolle Beziehungsmöglichkeiten, die wir auch dort haben. Und das sollte der große Rahmen sein, die Familie, in der wir so unterwegs sind. Ehrlich gesagt ist mir das nicht immer leicht gefallen in diesen verschiedenen Beziehungen, in denen ich so gelebt habe. Ich fand in der Pubertät meine Eltern doof. Ist völlig normal. Und wer mehr als eine Woche verheiratet ist, weiß auch, dass man da nicht nur auf Wolke 7 schwebt, sondern auch, dass man dort an Grenzen kommt. Und die erste Trotzphase, wer die erste Trotzphase eines Filios miterlebt hat, kann sich auch vorstellen, dass Elternsein auch nicht immer nur einfach ist. Und ich glaube, dass wir in den Sprüchen in der Bibel da ganz praktische Anregungen finden können, wie wir unsere Blickrichtung, unseren Fokus wieder neu ausrichten können, wie wir da eine neue Perspektive bekommen können. Und das ist etwas, was wir immer wieder neu brauchen. Ich habe ja gesagt, manchmal verrückt der Blick so ein wenig und dann muss es wieder neu kalibriert werden. Muss man sich wieder neu ausrichten und neu schauen, wie das möglich ist, dass man da in guten Beziehungen leben kann. Und wenn eines einleuchtend ist, dann das, und damit starte ich mit dem ersten Punkt, dass wir uns das Leben nicht selbst geschenkt haben. Jeder von uns ist in das Leben hineingekommen und da waren immer mindestens zwei Menschen daran beteiligt. So viel, so weit, so gut. Und dass wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn das für eine Herkunftsfamilie? Wo komme ich denn eigentlich her? Was sind denn meine Prägungen? Man sagt ja so nett, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das wird in der Psychologie an vielen Stellen auch deutlich gemacht, dass die Beziehungen zum Vater und zur Mutter eine große Bedeutung haben. Die Stärken, die prägen einen am stärksten in den ersten Jahren. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Person. Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass man anerkannt wird für die guten Leistungen oder für sein Wohlverhalten, sondern einfach dieses Gefühl haben, ich möchte irgendwo einen Ort haben, wo ich wertgeschätzt werde, wo jemand sagt, du bist okay. Viele mächtige Männer sind in ihrem Inneren kleine Jungen geblieben, die ihrem Vater bis ins hohe Alter beweisen müssen, was für großartige Kerle sie sind. Das ist etwas, was eine Frau beschreibt, dass es viele Menschen, die in hohen Positionen sind, in ihrem Inneren klein geblieben sind und sich danach sehnen, Papa, sieh mich doch mal, was ich geleistet habe. Und es kann sein, dass der Papa schon längst tot ist, aber die Stimme vom Papa im Geist immer noch da ist. Und sie ackern und sie rackern und sie versuchen, diesem Ideal zu entsprechen. Viele Töchter hungern ein Leben lang nach der Anerkennung und Liebe des Vaters und geraten deshalb in falsche Partnerschaften und Abhängigkeiten. Eine Frau sehnt sich nach Liebe, nach Wertschätzung. Und da, wo das der Vater den Kindern nicht gibt, entstehen häufig dieses Gefühl von, hey, ich muss mir das irgendwo anders herholen. Läuft meistens nicht so besonders bewusst ab. Was hast du in der Beziehung bei deinen Eltern mitbekommen? Wie bist du geprägt durch deine Eltern? Wie gesagt, es kann sein, dass deine Eltern schon lange nicht mehr leben, aber trotzdem innerlich diese Stimme noch da ist, vom Vater oder von der Mutter. So muss man es machen, das ist richtig, das ist falsch. Und das hat ja auch einen gewissen Wert, ist auch in gewisser Weise in Ordnung, wenn es denn gesund ist. Aber was ist, wenn auch die Eltern versagt haben? Auch dazu will ich gleich noch einiges sagen. Oder dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, mit der du verheiratet bist oder mit der du in der Beziehung bist, wie prägt er dich oder sie dich? Wie findet man überhaupt einen guten Menschen für eine Partnerschaft? Auch das Fragen, wo wir in den Sprüchen gute Impulse bekommen können. Und wie können wir dann unsere Kinder ins Leben hinein begleiten, dass sie gute Werte mitbekommen? Auch da möchte ich heute darauf kurz eingehen. Und ihr merkt, das ist ein großes, großes Thema, das ich nicht mit allzu großen Tiefenbohrungen hier heute erörtern kann. Aber ich möchte euch hier und da Lifehacks, also kleine Lebenskniffe mitgeben, die ich aus den Sprüchen herausgefiltert habe. Ich möchte starten mit dem ersten Text aus Sprüche 1. Und da geht es um die Beziehung zu den Eltern. 1 Vers 8. Mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Und dann Sprüche 23, höre auf deinen Vater, der dir das Leben gab, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Habe ich jetzt nicht als Folie dabei, Sprüche 15, Vers 20. Der Lebenskniff, den uns die Bibel aus meiner Sicht dort mitgibt, ist der, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre Vater und Mutter. Und die Bibelkundigen unter euch, die werden sich jetzt denken, ja, das kenne ich doch irgendwoher, das kommt doch in den 10 Geboten vor. Ja, richtig. 5. Mose 5, Vers 16, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, dass du lange lebst und dir es wohlgehe in deinem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Eltern sind nach Gottes Willen Schlüsselpositionen im Leben. Sie haben von Gott eine Berufung bekommen, eine stellvertretende Berufung. Kinder gehören uns nicht, sagt man ja so schön. Kinder sind uns anvertraut von Gott. Und wir dürfen als Eltern ein Stück an die Kinder weitergeben. Und bis, Eltern dürfen sie begleiten, bis Kinder dann flügge werden. Gott hat unsere Eltern auserwählt, um uns durch sie zu segnen. Durch sie uns das Leben zu schenken. Sie haben die Aufgabe, uns das Leben zu vermitteln. Sie haben die Aufgabe, uns zu beschützen, uns zu ernähren, uns zu lieben. Sie sollen fürsorglich sein für uns. Sie sollen uns erziehen. All das sind auch göttliche Eigenschaften. Auch Gott. Dieses Bild von Gott, dem Vater, ist ja ein sehr gängiges Bild in der Christenheit. Wir beten ja Vater unser im Himmel, aber auch die weibliche Seite, das Mütterliche kommt im Wesen Gottes vor. In Jesaja 66, Vers 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Damit haben die Eltern diesen stellvertretenden Job. Und ich stelle mir das so vor, dass da so ein kleines Kind ins Leben begleitet wird. Und die Eltern haben die Aufgabe, diesem Kind etwas mitzugeben von Gott selbst. Und eines Tages treten sie aus dem Blickfeld des Kindes. Und wenn die Eltern aus dieser Perspektive, wenn die Jugendlichen dann groß werden und dass sie hinter den Eltern gleich Gottes Wesen erkennen können. So stelle ich mir das vor. Eine gewisse Zeit haben wir Verantwortung für unsere Kinder. Dürfen sie begleiten, dürfen sie ins Leben hinein führen. Und dann werden sie irgendwann eines Tages groß, müssen selbst im Leben klarkommen. Und dann, wenn wir dann aus dem Blick treten, dass dann das Wesen Gottes in der Elternschaft deutlich wird. Höre auf sie und lehne deine Eltern nicht ab. Also, dass wir mit den Eltern in Kontakt bleiben und auf sie hören und sie achten, das wird unser Leben bereichern, wie das Wort Gottes uns hier deutlich macht. Es bedeutet, dass wir sie als Autoritätspersonen ernst nehmen. Ich werde gleich auch noch darauf eingehen, dass es natürlich auch dort Grenzen gibt und dass da nicht immer alles gut gelaufen sein mag. Es bedeutet aber auf jeden Fall, dass wir das wertschätzen, was die Eltern für ein Opfer gebracht haben, um mir das Leben zu ermöglichen. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel im extremsten Fall, dass du deine Mutter nie gesehen hast, dann ist trotzdem eine Frau da gewesen, die dich 9 Monate lang im Bauch getragen hat, die dir das Leben geschenkt hat. Im extremsten Fall. Und ich denke, das geht den meisten von uns nicht so. Die meisten werden irgendwo eine Beziehung zu unserer Mutter haben. Aber so 9 Monate, das ist kein Spaziergang. Ich bin da ja nicht direkt betroffen, nur indirekt. Habe ich das jetzt 2-mal miterleben dürfen. Eine Schwangerschaft ist kein Spaziergang. Da hat sich jemand aufgeopfert, um dir das Leben zu schenken. Und das kann man wertschätzen. Dafür kann man dankbar sein. Es bedeutet, dass ich die Lebenserfahrung und die Überzeugung meiner Eltern achte. Ich muss sie nicht alle teilen. Aber ich habe Respekt davor. Und wenn sie dann älter werden, dann will ich ihnen dienend und helfend zur Seite stehen und auch den letzten Weg ihres Lebens mit ihnen gehen. Aber es mag die Frage im Raum stehen, was ist denn, wenn Eltern versagt haben, wenn sie schuldig geworden sind? Und ich meine, dass ich hier im Wort Gottes erkenne, dass das nicht einfach eine Empfehlung ist, um nach der Voraussetzung, nur wenn deine Eltern ganz gut waren, dann sollst du sie ehren und achten, sondern hier steht ein Imperativ, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht. Tu es einfach. Die Eltern ehren bedeutet, auch angesichts dessen, was Jesus als Erlösung möglich gemacht hat, also was Jesus am Kreuz möglich hat, auch diese Schuld, dieses Versagen, damit zu Gott zu kommen und sie trotzdem zu ehren, auch wenn da nicht alles gut gelaufen ist. Die Frage ist ja, willst du den Rest deines Lebens die Schuld deiner Eltern hochhalten, immer wieder die Verletzungen hochholen, die in deinen Gefühlen immer noch wieder wehtun? Willst du in diesem Kreislauf von Wut und Selbstmitleid stecken bleiben und es somit zulassen, dass die Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmen? Das ist die Frage. Und wenn ich hier einen bewussten Schritt herausmache und sage, ich fange an, Gott ernst zu nehmen, ich fange an, meine Eltern zu ehren, Gutes über ihn auszusprechen, dankbar zu sein für das Gute, und wenn es nur ein klitzekleines Teil ist, aber mein Herz von Gott heilen zu lassen, dann glaube ich, dass hier eine negative Spirale durchbrochen werden kann. Dieses Elternehren hat natürlich auch eine Grenze. Im Neuen Testament macht Jesus deutlich, dass da, wo der Wille Gottes und der Wille der Eltern in einen Konflikt kommen, dass es da eine klare Priorität gibt. Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wie viele Berufungen sind nicht in Existenz hineingekommen, vielleicht weil die Eltern gesagt haben, du sollst was Anständiges werden. Geh bloß nicht in die Mission. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir keine Steine in den Weg gelegt haben, als ich, nachdem ich in der Bank war und eigentlich Betriebswirtschaft und Jura studieren wollte, gesagt habe, ich möchte Pastor werden. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige Eltern nicht so cooler Gedanke ist. Vor allem, wenn die selber nicht mit Jesus unterwegs sind. Meine Eltern zum Glück konnten da mitgehen, diesen Weg, und haben das unterstützt. Aber was ist, wenn das zu einem Konflikt gekommen wäre? Wenn meine Eltern gesagt haben, nee, Theologie studieren kannst vergessen, Pastor werden kannst vergessen. Wem hätte ich dann mehr gehorchen sollen? Jesus sagt ganz klar, Priorität Nummer eins ist Jesus und ihm nachzufolgen, ihn mehr zu lieben im Extremfall. Ich glaube, dass wir das ganz auf einen Kernsatz bringen können, dass wir segne diejenigen, die dich mit Leben gesegnet haben. Dass wir Gutes aussprechen, dass wir Gutes wollen für die Menschen, die uns das Leben geschenkt haben. Mit all ihren Ecken und Kanten, mit all ihren Macken. Wir sind ja übrigens auch nicht perfekt. Der zweite Punkt, wenn wir mal den Bereich Ehe uns anschauen, da möchte ich starten mit dem ersten Aspekt, der in den Sprüchen vorkommt. Wie gesagt, das erste war Eltern, jetzt kommt das zweite, Ehe. Der erste Lifehack, Lebenskniff, such dir den richtigen Ehepartner. Ja, da sind die Sprüche auch ziemlich fantastisch. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter in seinen Gebeinen. Wisst ihr was? Und ich stelle mir das vor, dass das ein Vater zu seinem Sohn sagt. Wenn das ein Vater zu seiner Tochter gesagt hätte, hätte er gesagt, ein tüchtiger Mann ist der Frau Krone, aber ein schandbarer ist wie Eiter in seinen Gebeinen. Ja, also ich möchte das nicht, dass es nur, dass ihr das schon richtig versteht. Hier spricht ein Vater zu seinem Sohn. Ja? Umgekehrt würde er ihr auch dort raten, seiner Tochter darauf zu achten, einen guten Mann sich zu suchen. Oder der nächste, Sprüche 21, Vers 9. Besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. Das ist ein krasser Vers. Deswegen, die Sprüche sind an der Stelle ziemlich deutlich. Sagen, hey, achte darauf, mit wem du deine Zukunft verbringst. Da geht es um was. Mit wem verbringst du deine Zeit? Du hast in der Regel eine Zeit, wo du das prüfst, wo du dich erstmal kennenlernst, wo du dann sagst, ja, mit diesem Mann und dieser Frau kann ich mir meine Zukunft vorstellen. Es ist ja nicht so, dass man in der Regel sagt, oh, die sieht ganz gut aus und willst du mich heiraten? Ja, natürlich, und dann geht man sofort zum Standesamt. Habe ich noch nie gehört. Es geht ein Prozess des Prüfens vorweg. Also such dir den richtigen Ehepartner. Idealerweise jemand, der deine Werte teilt, der deine Ideale teilt, der vor allen Dingen deinen Glauben teilt. Das ist das sehr, sehr ideal. Ich weiß, dass es in der Realität auch nicht immer funktioniert. Aber achte auf solche Dinge. Weil wie du deinen Glauben lebst, hat etwas damit zu tun, wie du nachher deine Zeit einsetzt, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Es hat etwas damit zu tun, wie du deine Kinder erziehst, welche Prioritäten du hast im Leben. Und Wenn es dort zu Konflikten kommt, gibt es oft sehr, sehr unglückliche Situationen. Der zweite Lifehack: erfreu dich an deiner Frau oder an deinem Mann. Erfreu dich an ihm. Ich lese mal aus Sprüche 5 vor, das habe ich jetzt nicht als Folie dabei. Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Da wird es richtig poetisch jetzt. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege in ihrer Liebe. So Luther 2017. Das klingt noch relativ anständig, ohne dass man rote Ohren bekommt. In meiner stillen Zeit, da lese ich die Züricher Bibel, da heißt es dann, ihre Brüste sollen dich alle Zeit trunken machen, an ihrer Liebe sollst du dich immer berauschen. Das ist der Grund, warum ich das jetzt nicht auf die Folie gemacht habe. Ich denke mir, es geht also darum, dass wir nicht in einem Strafvollzug unterwegs sind in der Ehe, so nach dem Motto, einmal für immer gefangen oder sowas, sondern wir dürfen auch nicht einfach nur friedlich koexistieren, sondern wir dürfen uns aneinander freuen. Und das bis ins hohe Alter hinein. Die Bibel kennt eben nur diese Liebesbeziehung, nämlich die dauerhafte, lebenslange Beziehung. Und hier steckt auch etwas drin, wo das Wort Gottes sagt, hier ist auch knisternde Erotik möglich. Da ist sexuelle Leidenschaft. Und da spricht der Vater zu seinem Sohn und sagt, so mein Junge, wenn du da mal eine tolle Frau gefunden hast, ergötz dich an ihr, freu dich an ihr, hab tollen Sex und so weiter und so fort. Ja? Als ich ein kleiner Junge war, hat mein Vater mich aufgeklärt. Und ich habe das also kindlich dann verstanden. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, als ich das dann verstanden habe, dann freut man sich ja zweimal im Leben bei einem Kind. Erstmal, wenn man das Kind macht und zweite Mal, wenn das Kind dann da ist. Ja? Also mein Vater hat das ganz gut gemacht, finde ich. Hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Aber das ist etwas, was absolut in Ordnung ist. Wenn der Vater eine Tochter hätte, hätte er vielleicht gesagt, sein Sixpack und sein knackiger Hintern soll dich alle Zeit trunken machen. An seiner Liebe sollst du dich immer berauschen. Ja? Das hätte der Vater zu seiner Tochter gesagt. Oder vielleicht hätte er gesagt, sein One-Pack. Man, das ist ja immer je nach also es gibt ja Leute, die haben eher so ein One-Pack. Oder der Bärchenbauch. Es gibt da ja unterschiedliche Vorlieben, das ist alles in Ordnung. Also jedem so, wie er es mag. Ja, deswegen auch nochmal so der Bezug zu suche den richtigen Ehepartner. Also schau mal auf die äußere. Na, Scherz, ja. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ihr sollt den Mann nach dem Bauch auswählen oder sowas. Wo die Sprüche auch sehr deutlich sind, ist bei einem ganz wichtigen Punkt, sei deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin treu. Sprüche 6, Vers 32 und 33. Wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Da sagt der Vater zu seinem Sohn, hast du den Verstand verloren? Und jetzt richtig ernst. Ein ganz krasses Bild wird in Sprüche 7, Vers 15 fortfolgende benutzt. Da heißt es, darum bin ich ausgegangen dir entgegen. Und hier spricht eine Verführerin, also eine Frau, die einen Mann verführen will. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns satt trinken an der Liebe. Bis zum Morgen, lass uns die Liebe genießen. Doch der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Denn der Mann ist nicht daheim, er ist auf eine weite Reise gegangen. Und dann geht es hier weiter. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen und wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Mund. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Also hier wird ein unglaubliches Bild bezeichnet von einer Frau, die einen Mann hineinführt. Heutzutage würde man vielleicht sagen, hey, ich habe schön den Kamin angezündet und ich habe einen Rotwein für dich bereitet und hey, mein Mann ist nicht da, willst du nicht vorbeikommen? Und so mit Duft und Tüchern aus Ägypten können wir nichts anfangen. aber und mit Myrrhe und Aloe hoffentlich auch nicht. Aber hier wird ein Bild gezeichnet von einer Frau, die einen Mann in den Ehebruch hineinführen will. Und das gilt umgekehrt genauso. Da droht Lebensgefahr. Wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Hirsch, dessen Leber durch einen Pfeil zerfetzt wird. Hier wird es sehr, sehr ernst in den Sprüchen. Nur für einen One-Night-Stand vielleicht. Der kroatische Theologe Miroslav Volf schreibt, oft ist die sexuelle Vereinigung mehr wie ein Raubüberfall. Es ist eigensüchtiges Nehmen anstelle von großherzigem Geben. Dazu braucht man keine Vergewaltigung, ja noch nicht mal den Versuch, den anderen mit Sex zu dominieren und zu manipulieren. Es reicht eine selbstsüchtige Verführung, bei der man den Körper eines anderen Menschen ausnutzt und dann wegwirft. Wie oft hört man das? Auf irgendwelchen Partys einfach mal eben so. Und danach weggeworfen. Wie ein Stück Fleisch. Und deswegen glaube ich, dass wir von den Sprüchen an der Stelle lernen dürfen, sei deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin treu. Weil wir häufig falsche Vorstellungen im Kopf haben. Falsche Einstellungen. Zum Beispiel die Untreue kommt in glücklichen Ehen nicht vor. Eine Affäre ist der Beweis für mangelnde Liebe. Das ist aus meiner Sicht eine falsche Einstellung. Weil jeder verführt werden kann. Auch in glücklichen Ehen ist das möglich, dass man verführt werden kann. Paulus schreibt im Korintherbrief, wer meint, er stehe, solle zusehen, dass er nicht falle. Also hier die ganz klare Warnung, wenn du jetzt auch super, super glücklich bist, es kann auch dir passieren, rein theoretisch. Sei nicht naiv. Eine zweite falsche Einstellung ist die, jeder hat Affären, das ist normal. Die Statistiken, in denen so etwas behauptet wird, sind irreführend. Es kommt nämlich Untreue oft erst in den letzten im letzten Ehejahr vor, wo eine Ehe schon im Sterben liegt quasi. Und Treue ist die bleibende Norm in intakten, beständigen Ehen. Eine weitere falsche Einstellung ist, Untreue ist harmlos. Die Wahrheit ist, Untreue ist gefährlich und richtet großen Schaden an. Ehen können sich von Affären erholen, aber nur unter großen Anstrengungen und großen Schmerzen. Eine vierte falsche Einstellung, es ist besser, die Affäre des Partners zu ignorieren. Auch das ist aus meiner Sicht eine Verirrung, weil Unehrlichkeit und Leugnung machen das alles nur noch viel schlimmer. Man erhält dadurch einen Standard, der nicht in Ordnung ist. Auch die letzte, eine Scheidung ist immer unabdingbar. Auch das ist aus meiner Sicht falsch. Wenn Ehebruch passiert ist, dann ist das eine Ehekrise, ja. Und wie in jeder Krise kann es besser oder schlechter werden. Einige trennen sich, andere bleiben unter schrecklichen Umständen zusammen. Und andere nutzen diese Chance, investieren sich, um eine stabile und bessere Ehe zu bauen. All diese Möglichkeiten sind offen und man sollte sich da nicht festlegen. Und deswegen einige sehr praktische Hinweise. Wenn du zum Beispiel auf einer Dienstreise unterwegs bist, lass dich nicht abends an der Bar mit irgendwelchen Kolleginnen alleine blicken. Häufig passieren dort solche Dinge oder auf irgendwelchen Betriebsfeiern oder so, dass man darauf achtet, wo sind meine Grenzen, dass ich auch die klar kommuniziere und dass ich mich nicht einfach mit irgendwelchen Frauen auf eine merkwürdige Art und Weise freundschaftlich einlasse. Hab dort klare Grenzen. Und für mich zum Beispiel ist dieses kleine Stück Metall, was ich am Finger trage, da bin ich so dankbar für. Ich immer wieder versuche, klare Grenzen für mich auch selber zu haben. Gerade als Pastor ist man häufig in seelsorgerlichen Kontexten unterwegs. Auch dort immer wieder klar zu haben, hey, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe? Sind Leute da, mit denen ich im Gespräch bin? Offen zu sein an der Stelle, da auch sich selbst zu schützen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Das war der zweite Punkt. Wenn wir dann auf die Kinder schauen, die Gott uns anvertraut, diese kleinen Wunder zu begleiten, da habe ich jetzt einen Vers aus Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne deinen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Es ist so, dass wir ein Wertesystem und Verhaltensmuster haben, die wir den Kindern in früher Kindheit vermitteln können, damit er oder sie dann Wurzeln schlagen kann im Leben. Und da geht es um so Punkte wie Ehrlichkeit, Mitleid, wie Freundlichkeit, Respekt, auch Respekt vor dem anderen Geschlecht, wie Fleiß und Verantwortungsbewusstsein. Ich habe zum Beispiel von meiner Mutter und von meinem Vater gelernt, dass wir anderen Leuten helfen. Als es noch den eisernen Vorhang gab, hat meine Mutter Päckchen nach Estland geschickt. Da war Geld drin, das habe ich immer mit eingepackt. Für einen Christen, der dort hinter dem eisernen Vorhang war und die Wiesen gut gebrauchen konnte. Oder als es bei uns im Dorf eine Familie gab, die nichts mehr zu essen hatten, ist meine Mutter mit denen einkaufen gegangen. Das habe ich von denen gelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. Für solche Dinge, die ich von zu Hause mitbekommen habe, die Werte, dass wir etwas bekommen haben, um es weiterzugeben, um damit andere zu segnen. Sehr, sehr dankbar bin ich für diese Zeit. Und mir ist dabei wichtig geworden, auch in meiner Rolle selbst als Vater, dass meine Kinder nicht meine Freunde sein müssen. Ich bin Vater und wir sind Eltern. Und wir sind ihnen ein Gegenüber, wir lieben sie und wir setzen aber auch Grenzen. Weil Studien über Persönlichkeitsbildung belegen, dass die meisten Erwachsenen, die im Leben gut klarkommen, auf eine Kindheit zurückblicken können, in der sie zumindest von einem Elternteil bedingungslose Liebe erfahren haben. Und Depression, Kriminalität und extremes Leistungsdenken sind häufig die Folge davon, wenn das nicht der Fall ist. Und deswegen ermutige ich euch, auch da bei den Kindern Grenzen zu setzen und sie zu ermutigen, ihnen immer wieder deutlich zu machen, dass ihr sie liebt. Bei meinem Sohn zum Beispiel möchte ich immer wieder ihm deutlich machen, dass ich wirklich stolz auf ihn bin, weil ich glaube, dass Jungs diese Anerkennung vom Vater brauchen. Und wenn du Vater bist und stolz auf deinen Jungen bist, dann sag ihm das. Sag ihm das einfach. Ich glaube, dass es für deinen Sohn kostbar ist. Und ich möchte meinem Sohn mitgeben, wie er mit dem anderen Geschlecht umgeht, dass er Respekt hat vor Frauen. Und er wird hoffentlich lernen, was es bedeutet, respektvoll mit einer Ehefrau umzugehen. Und damit setze ich den Standard. Wenn ich mich zu Hause verhalten würde wie die Axt im Walde, dann sieht der Junge das. Und ist das normal nachher in seinem eigenen Leben. Und das wünsche ich mir nicht. Ich möchte, dass er Werte mitbekommt. Und wenn ich mich zu Hause im Ton vergreife, dann sage ich zu meiner Frau und dann sage ich zu meinem Kind, hey, das tut mir leid, ich habe mich daneben genommen, es tut mir leid. Auch das kommt vor. Dann zu sagen, hey, wenn ich mich nämlich entschuldige, setze ich den Standard wieder hoch. Und sage, hier, das ist eigentlich der Standard. Und da habe ich auch als Vater versagt. Und ich finde, das ist etwas, was auch dann prägen kann. Oder unseren Töchtern mitzugeben, dass wir sie wirklich wunderschön finden. Das ist etwas, und dass wir sie lieben. Das ist etwas, was eine Frau braucht, nach meiner Überzeugung. Und auch hier den Standard zu setzen, dass sie lernt, wie ist es normal, dass man mit Frauen umgeht. Und wenn danach irgend so ein Typ reinkommt, der meint, sich mit meiner Tochter daneben zu benehmen, dass sie sagt, so, hier, da ist die Tür und ab damit. Ja, das wünsche ich mir, dass sie weiß, wie ein Mann mit einer Frau umzugehen hat. Und dass wir an der Stelle unsere Kinder gut prägen und ihnen etwas Gutes mitgeben. Bei all diesem, was den Bereich von Beziehungen in Familie und Ehe und Kindererziehung angeht, musste ich an einen Satz denken aus dem Alten Testament, wo Gott zu Abraham sagt, du sollst ein Segen sein. Ich glaube, dass wir aus der Beziehung zu Gott heraus in diese Beziehungsebene hinein, zu den Eltern, zum Ehepartner, zu den Kindern, ein Segen sein sollen. Dass wir anfangen, dankbar zu sein, dass wir unsere Perspektive wieder erneuern lassen, da wo etwas nicht gut ist, dass wir unser Herz heilen lassen, wo wirklich Schuld entstanden ist, und uns nicht von der Vergangenheit dominieren lassen. Überdenke die Beziehung zu deinen Eltern. Wofür bist du dankbar? Wo versuchst du eventuell deinen Eltern, deinem Vater oder deiner Mutter noch irgendetwas zu beweisen? Oder wo ist da die innere Stimme der Mutter, die dich irgendwie fertig macht? Muss eventuell noch etwas geklärt werden? Wo muss gegebenenfalls sogar Vergebung ausgesprochen werden? achte deinen Ehepartner. Achte auf deine Beziehung. Ja, die Bibel kennt auch den Bereich des Scheiterns und des Neuanfangs im Bereich der Ehe. Auch das darf im Bereich der Gnade Gottes nicht verschwiegen werden. Auch dort gibt es Neuanfänge. Aber grundsätzlich möchte ich hier festhalten, dass das Wort Gottes klar deutlich macht, dass die Ehe eine auf Lebenszeit angelegte Institution ist. Und dass wir unsere Kinder hineinbegleiten, die kleinen Wunder ins Leben hineinbegleiten. Dass sie starke Persönlichkeiten werden. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf diesen Gedanken hinkommen, dass all das, was in den Beziehungen und Familie ausgedrückt wurde, dass das etwas ist, was Gott uns, wozu Gott uns einlädt. Ich habe diesen Vers aus Jesaja 16 vorgelesen, mit der Trost der Mutter. In Jesaja 49, Vers 15, da heißt es, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Das ist auch so ein Bild, wo Jesaja sagt, so sinngemäß, eine Frau könnte ihr Kind vergessen. Das ist schon total undenkbar. Aber Gott sagt, ich werde dich nicht vergessen. Und ich möchte euch einladen, diese Familie, diese starken Beziehungsebenen, die ihr leben könnt, auch in der sichtbaren Welt, dass ihr das in eurem Herzen, in der Beziehung zur Familie Gottes erleben könnt. Jesus lädt uns ein, Teil dieser Familie zu werden, damit auch Teil zu werden einer Familie, die im Herzen heil werden kann. Und dazu, dass Auswirkungen hat dann auch in unsere natürliche Familie hinein. Wo wir dann sagen können, wenn Gott mein Herr ist, dann kann ich mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Familie Gott nachfolgen, ihm dienen. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. So stelle ich mir so ein riesiges Haus vor für eine riesig große Familie. Wenn es nicht so wäre, sagt er, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Das ist dieser Gedanke, dass wir, egal wie deine Vergangenheit war von deinen Eltern her, dass du ein Zuhause haben darfst bei Gott, dem Vater im Himmel. Und selbst deine Eltern müssen Schritt, wenn sie die perfekten Eltern waren, nahezu perfekt, mussten sie einen Schritt zurücktreten, damit die Liebe des Vaters und die Liebe, die Mutterliebe Gottes dein Herz erreichen, damit du wirklich in deine absolute Bestimmung wieder hineinkommen kannst. Und Jesus sagt, wo ich hingehe, da wisst ihr den Weg. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg nach Hause. Und dazu möchte ich heute wieder einladen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich bin in all diesen Beziehungen zu meinen Eltern, bei meiner Ehe oder meinen Kindern, ist vielleicht etwas hochgekommen und gesagt, ich möchte erstmal da in meinem Herzen wirklich Frieden bekommen und andocken. Meine Hypothese ist die, dass wir zuerst die Liebe des Vaters in unserem Herzen brauchen. Dass Jesus unser Herz heilt. Und das ist möglich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich bitte euch aufzustehen.